Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer 8. Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen. Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit der Sendereihe wollen wir den fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucherinnen rücken. In der Sendereihe sprechen wir mit Produzentinnen, Importeuren, Händlerinnen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucherinnen über die Situation im fairen Handel. Dabei diskutieren wir wichtige Themen und Kontroversen. Und immer geht es auch um die Frage, was den fairen Handel ausmacht. Haben wir in der letzten Sendung vor allem auf die Produzentinnen des fairen Handels geschaut, also auf den Anfang der Wertschöpfungskette, schauen wir heute auf das Ende, auf die Verbraucherinnen. Mit ihnen haben wir über den fairen Handel gesprochen, wissen wollen, was und wo sie einkaufen, wie man den fairen Handel stärker unterstützen könnte und vieles mehr. Aber auch Fairhandelsexpertinnen kommen in der Sendung zu Wort. Bevor wir loslegen, definieren wir erstmal für die, die das noch nicht wissen, den fairen Handel. Dazu schreibt das Münchner Nord-Süd-Forum, ein Zusammenschluss von über 60 entwicklungspolitischen Organisationen in der Region München, auf seiner Internetseite Folgendes.
Fairer Handel heißt vor allem langfristige und vertrauensvolle partnerschaftliche Handelsbeziehungen mit Genossenschaften, Vermarktungsorganisationen und engagierten Privatbetrieben in ca. 40 Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Der Zwischenhandel ist ausgeschlossen. Es geht dabei um menschenwürdige und umweltschonende Produktionsbedingungen, Gleichberechtigung und Transparenz im Handel. Es werden Preise, die Produktionskosten decken, gezahlt, sowie eine zusätzliche Entwicklungsprämie für Gemeinschaftsprojekte. Auf Wunsch und bei Bedarf der Produzentinnen gibt es eine Vorfinanzierung der Waren sowie Unterstützung bei der Produktentwicklung und Beratung. So können auf dem Weltmarkt benachteiligte Produzentinnengruppen für ihre hochwertigen Produkte einen gerechten Preis erzielen und ihre Lebenssituation aus eigener Kraft verbessern.
Überzeugt und Sie wollen sofort einkaufen, wissen aber nicht wohin? Wenn Sie sich über die inzwischen breite Produktpalette des fairen Handels informieren wollen, dann finden Sie auf der Internetseite münchen-fair.de des Nord-Süd-Forums Informationen über zahlreiche Fairhandelsunternehmen in München und der Region, wie uns Raphael Thalhammer vom Nord-Süd-Forum erläutert.
Die Seite münchen-fair.de hat sich zum Ziel gesetzt, zum einen Anlaufstellen und Läden und Initiativen in München vorzustellen, wo man wirklich so ganz konkret Produkte aus dem fairen Handel erwerben kann, aber eben auch darüber hinaus Initiativen und Möglichkeiten für einen, ich sag mal so, sogenannten in Anführungsstrichen nachhaltigen Lebensstil in München allgemein. Ich kann kurz darstellen, was sich dahinter verbirgt. Also zum einen natürlich so ganz klassisch die Weltläden in München. Da nochmal ganz vielleicht auch der Hinweis auf den neuen Weltladen in Heidhausen, neu umgezogen. Der Weltladen München sozusagen in der Weißenburger Straße 18, total schön und modern und hell geworden. Dieser neue Laden, wirklich ein Besuch wert. Aber es gibt auch in Feldmoching einen Weltladen, es gibt am Pasinger Marienplatz einen Weltladen. Und darüber hinaus gibt es dann eben zum Beispiel ganz viele Fair-Fashion-Läden, also Klamottenläden mit Kleidung aus fairer Produktion. Es gibt zunehmend viele Unverpackt-Läden, wo man verpackungsfrei einkaufen kann. Es gibt viele Secondhand-Läden auf der Webseite. Es gibt Repair-Cafés. Es gibt Informationen zu verschiedenen Upcycling-Projekten, zu der Initiative Foodsharing und zum Beispiel auch Infos zu den Geldanlagen, wo jeder und jede einzelne Geld so anlegen kann, dass man sicher davon ausgehen kann, dass da zum Beispiel keine Kinderarbeit, keine Waffenlobby, keine Pornoindustrie, das sind alles Dinge, die bei konventionellen Geldanlagen oder Fonds mitunter auch eben im Portfolio drinstecken können.
Auch die Produktvielfalt im fairen Handel hat enorm zugenommen und seit einigen Jahren nehmen auch die Dienstleistungen zu. Und das spiegelt sich auch auf münchen-fair.de wieder.
Ja, uns ist es auf der Webseite münchen-fair.de ganz wichtig, den Blick ein bisschen zu weiten, so über den klassischen Fernhandel hinaus. Klar, die Produkte, die sozusagen den fairen Handel betreffen. Das sind Produkte, die im Wesentlichen aus den Ländern des globalen Südens stammen. Ich sage mal von Gewürzen über Schokolade, Kakao, Kaffee, Südfrüchte etc. Aber wir wollen eben auf der Seite den Blick, wie gesagt, weiten und auch andere Initiativen und Möglichkeiten vorstellen, wie jede und jeder selbst zu einem nachhaltigen Lebensstil gelangen kann. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten anzufangen und anzusetzen. Ich fange mal an bei der Frage, welche Energie beziehen wir? Welchen Stromanbieter haben wir gewählt? Da gibt es auf der Seite verschiedene nachhaltige Stromanbieter, die vorgestellt werden hier aus München. Energiegenossenschaften oder auch eben der Anbieter Polarstern zum Beispiel. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Dinge zu tauschen in München oder gebraucht zu benutzen. Es gibt Kleidertauschpartys, die regelmäßig stattfinden. Es gibt einen Laden, wo man Brautmode quasi einmalig ausleihen kann und dann wieder zurückgeben kann. Es gibt die Möglichkeit, in Repair-Cafés, in offenen Werkstätten Dinge zu reparieren, bevor man sie wegschmeißt und neu erwerben muss. Genau, es gibt sogar die Möglichkeiten, nachhaltige Versicherungen abzuschließen. VRD bietet da zum Beispiel eine nachhaltige Fahrradversicherung, aber auch schon andere Produkte in diesem Bereich an. Es gibt zwei Initiativen, die nachhaltige Stadtführungen in München durchführen. Zum einen ist das eben das Projekt Orte des Wandels und auch der Stadtführer Max Zeitler führt auch nachhaltige und faire Stadtführungen durch, wo eben Initiativen des fairen Handels auch vorgestellt werden. Also auch diese Initiativen werden auf der Seite münchen-fair.de vorgestellt. Vielleicht jetzt auch nochmal interessant, kurz vor Weihnachten, es gibt auch Geschenkboxen mit nachhaltigen, fairen Produkten und regionalen Produkten hier. Also wer da noch auf der Suche ist, City Panda ist da die richtige Adresse dafür. Also wir stellen fest, dass sich in dem Bereich ganz, ganz viel tut und ganz verschiedene Produkte und Ansätze und Angebote sozusagen es auch mittlerweile auf die Seite münchen-fair.de geschafft haben. Eine Sache stellen wir aber schon fest, das größte Interesse und die höchste Nachfrage haben wir ganz klar im Bereich faire und nachhaltige Mode. Also die Fair-Fashion-Läden in München haben sich in den letzten 2-3 Jahren wahnsinnig entwickelt. Natürlich gab es einen Dämpfer jetzt, wie für den Einzelhandel insgesamt, vermutlich im Zuge der Pandemie und der Kontaktbeschränkungen. Aber insgesamt merken wir, dass wirklich in den letzten Jahren das Interesse und in dem Sinne dann auch das Angebot für Fairtrade-Kleidung sehr, sehr gestiegen ist. Und das Schöne ist wirklich, das sind tolle Labels, das sind junge Labels, junge Modeschaffende hier aus München und auch natürlich Labels weltweit, die hier dann Läden aufmachen. Und das ist eine tolle Mode, die schaut super aus. Also dieses alte Vorurteil, Fairtrade-Mode kommt wie ein Jutesack daher, ist schon längst überholt und es ist wirklich toll zu sehen, wie sich die Fair-Fashion-Szene hier in München auch entwickelt. Es gibt zum Beispiel auch ein Fair-Fashion-Forum, also ein Zusammenschluss von Läden und Initiativen, die eben im Fair-Fashion-Bereich unterwegs sind, die gemeinsam über sozusagen den Handel hinaus auch gemeinsame Aktionen, Veranstaltungen planen und so. Also da entsteht wirklich auch eine Community. Ja, das ist wirklich sehr erfreulich und hoffnungsstimmend zu sehen, dass in diesem Bereich sich sehr, sehr viel tut.
Nicht nur über Produkte und Dienstleistungen informiert münchen-fair.de, sondern bietet auch Neuigkeiten und Informationen zum fairen Handel allgemein und in München.
münchen-fair.de ist der Ratgeber sozusagen für jede und jeden Einzelnen, also für uns als Individuen, wenn wir Kaufentscheidungen treffen. So, da ist diese zu unterstützen und nachhaltig gestalten zu wollen, genau. Aber wenn man jetzt mal sozusagen auf das System Handel und Arbeitsbedingungen schaut insgesamt, dann sind wir der Meinung, dann gibt es noch andere Akteure, die da eine ganz große Macht haben und großen Einfluss haben. Zum Beispiel die Kommunen und die öffentliche Hand. Also die deutschen Kommunen geben jährlich ca. 500 Milliarden Euro aus. Das heißt für Dienstleistungen und hauptsächlich aber eben auch für Waren, die von den Städten und von den Kommunen ausgeschrieben und eingekauft werden. mit diesem Betrag haben diese Kommunen natürlich einen unglaublich großen Einfluss auf den Markt und auf die Marktentwicklung. Und da sagen wir, also die Kommunen haben dadurch einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Markt und auf die Marktentwicklung. Und da haben die natürlich wirklich auch die Möglichkeit, wenn sie, also die Kommunen, ökologische und soziale Kriterien vor allem in den Ausschreibungsprozessen eben mit aufnehmen, dass sie dadurch eben auch den Markt in die entsprechende Richtung sozusagen entwickeln können. Und das läuft unter dem Schlagwort nachhaltige und sozialverantwortliche faire Beschaffung. Und da hat sich auch gerade in München was getan. Am 3. Dezember gab es ein Stadtratshearing, eine öffentliche Anhörung sozusagen für interessierte Stadträtinnen und Stadträte. Da haben aber 130 Menschen daran teilgenommen, also nicht nur Stadträtinnen und Stadträte, sondern eben auch Menschen aus der Verwaltung, Menschen aus der Zivilgesellschaft, interessierte Bürgerinnen und Bürger. Und da hat man einfach gesehen, dass München da schon auf einem Weg ist, Nachhaltigkeitskriterien bei der öffentlichen Beschaffung in Betracht zu ziehen, aber dass da auch noch ganz viel Luft nach oben ist. Und darüber wollen wir eben informieren, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen nicht die ganze Verantwortung bei uns alleine sehen und nicht alleine tragen müssen, sondern dass wir eben auch die Kommunen, die Länder und den Bund in die Pflicht nehmen und sie auch darin bestärken und das einfordern, dass eben auch bei diesen öffentlichen Vergabeverfahren soziale Kriterien berücksichtigt werden. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist nochmal der gesetzliche Rahmen. Also viele haben ja mitbekommen, es gab im Sommer ein Gesetz, so das deutsche Lieferkettengesetz, das eben zum Ziel hat, die Lieferketten, die Produktionsketten von Unternehmen, die global agieren, unter gewisse Mindeststandards zu setzen, was eben Arbeitsbedingungen angeht. Und es ist super auf der einen Seite, dass es jetzt erstmals so ein Lieferkettengesetz gibt. Andererseits sehen wir, dass dieses Lieferkettengesetz noch etwas zahnlos ist. So sind zum Beispiel nur Unternehmen mindestens 3000 MitarbeiterInnen davon betroffen. Deswegen sehen wir auch da den Bedarf, nochmal auf der politischen Ebene sozusagen aktiv zu werden und nachzubessern. Genau, gleichzeitig eben aber auch den Unternehmen irgendwie ja, den Mut zuzusprechen und sie auch darin zu bestärken und zu sagen, und also uns jetzt im Sinne von uns als Konsumentinnen und Konsumenten ist das wichtig und macht euch doch da bitte auf den Weg und schaut, dass ihr eure Lieferketten unter Kontrolle bekommt, sodass da keine ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen mehr stattfinden können. Über diese Dinge wollen wir auch auf der neuen Webseite münchen-fair.de informieren.
Soweit Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum, welches den Einkaufsratgeber münchen-fair.de betreibt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Viele fair gehandelte Lebensmittel finden Sie inzwischen auch in Supermärkten und Discountern oder Bioläden und Biosupermärkten. Der Umsatz von fair gehandelten Produkten in Supermärkten und Discountern ist inzwischen sogar um ein Vielfaches höher als in den Welt- und Fairhandelsläden, die in den 70ern und 80ern den fairen Handel in Deutschland und Bayern erst ins Leben riefen. Zu den Umsatzzahlen im fairen Handel hören wir später noch mehr. Trotzdem gibt es in Bayern noch immer ca. 230 Weltläden, bundesweit sind es um die 900. Das Angenehme und Tolle an diesen Läden ist, dass man dort grundsätzlich davon ausgehen kann, dass die Produkte fair gehandelt sind. In München gibt es Weltläden in Pasing, Feldmoching, Haidhausen und Giesing. Ebenso aber finden Sie zahlreiche Weltläden in der Region München, so zum Beispiel in Germering, Gauting, Grafing, Olching, Dachau oder in Wolfratshausen. Und über den fairen Handel in Wolfratshausen haben wir mit Assunta Tamileo gesprochen. Sie sitzt als Parteilose für die Grünen im Wolfratshausener Stadtrat und interessiert sich für den fairen Handel, aber nicht nur.
Also ich kaufe schon auch fair gehandelte Produkte, vielleicht nicht so gezielt, wie ich beispielsweise aus der Region bei uns kaufe. Und das sind dann in der Regel, wenn es fair gehandelt ist, und so ist es auch relativ einfach, selbst auf dem Land zu bekommen, sind Schokoladen, die ich selber esse kann, ich verschenke die, Kaffee und an Muttertag die obligatorischen Rosen, die jede Mama bekommt. Und die habe ich in diesem Jahr tatsächlich mehrfach fair gehandelt, absichtlich gekauft.
Also absichtlich, das heißt, du kaufst die schon ganz bewusst ein aus bestimmten Gründen. Welche sind das?
Ein Grund ist tatsächlich, ich wäge immer ab zwischen regional und aus der Region und wen man da unterstützt. Und der andere ist tatsächlich, dass irgendwo auf dieser Welt Leute sicherlich etwas davon haben, dass sie nicht zu ausgebeutet werden, sondern eine Chance haben, für ihre Produkte einigermaßen angemessen bezahlt zu werden. Und wir eben dann mehr bezahlen müssen, weil irgendjemand sich darum kümmert, dass es so ist. Und das macht ja auch Sinn, weil sonst kommen ja Entwicklungsländer nie auf die Füße, würde ich jetzt mal sagen.
Wo kaufst du die ein? Welche Einkaufsmöglichkeiten für fair gehandelte Produkte gibt es in Wolfratshausen?
Also da gibt es eine Weltladen, da gibt es ganz viel. Dann gibt es einen, seit Mitbeginn der Corona-Krise, einen Unverpacktladen. Der heißt Unverpackt und der hat diese Produkte teilweise auch. Und beim Gärtner haben die in diesem Jahr auf Initiative der lokalen Fairtrade-Gruppe tatsächlich fair gehandelte Blumen zum Muttertag extra, also auch ins Sortiment genommen. Und wenn ich jetzt denke, wir haben einen klassischen Supermarkt, das ist ein Edeka, findet man ohne Probleme Kaffee und dergleichen. Das Logo springt einem ja fast ins Gesicht und kann also gerade bei bestimmten Produkten darauf schon achten.
Jetzt bist du ja parteilose Stadträtin für die Grünen im Stadtrat von Wolfratshausen. Gibt es denn auf der Ebene des Stadtrats irgendwelche Initiativen für den fairen Handel? Hat der Stadtrat das auf dem Schirm und setzt er sich für den fairen Handel ein?
Also ob man es glaubt oder nicht. Wolfratshausen ist Fairtrade-Stadt. Das heißt, da gibt es eine sogenannte vom Stadtrat initiierte Lenkungsgruppe, die auch schaut, dass zum Beispiel der Bedarf der Stadtverwaltung, also soweit man das machen kann an Stiften oder an irgendwas, also aus Fairtrade-Produkten sich bemüht zumindest mal und darüber auch einen Bericht ablegt und gleichzeitig eben sich als lokale Lenkungsgruppe dafür einsetzt, dass in verschiedenen Läden, also die ortsansässigen Läden angesprochen werden, dass sie solche Produkte im Sortiment haben, dass es nicht nur im einen Weltladen gibt. Und wenn du das erfolgreich nachweist, dann kriegst du so einen Titel verliehen und dann bist du für 2 Jahre Fairtrade-Stadt.
Letzte Frage, trinken die Stadträtinnen und Stadträte bei der Stadtratssitzung fair gehandelten Kaffee?
Den trinken sie in der Stadtverwaltung, weil wir kriegen in der Stadtratssitzung keinen. Und glaub, fair gehandeltes Wasser hat es keins, gibt es nicht, das weiß ich jetzt nicht. Also wir kriegen Wasser und sowas. Nee, die bemühen sich in der Stadtverwaltung, dort gibt es fair gehandelten Kaffee.
Soweit Assunta Tamileo, sie sitzt als Parteilose für die Grünen im Wolfratshausener Stadtrat. Beginnen wir jetzt mit unserer kleinen, natürlich nicht repräsentativen Verbraucherinnenumfrage. So viel sei vorausgeschickt, fast alle kaufen regelmäßig Produkte des fairen Handels. Zunächst haben wir gefragt, welche Produkte des fairen Handels Sie kennen.
Schokolade, Textilien,
Kaffee- und Teesorten, Kosmetikartikel und Blumen. Schöne Karten haben die, Säfte. Auch Socken für den Winter vielleicht interessant. Für Kinder, Kinderspielzeug, das ist auch wichtig.
Als erstes Schokolade, Zucker, Kaffee, Tee, Gewürze, Schmuck, handwerkliche Produkte, Stoffe, Kleidung, Kerzen.
Zuallererst Schokolade, Kaffee, Bananen. Und dann, was ich so von den Fairtrade-Läden kenne, sind auch Klamotten, Taschen, Geschirr, ja, eventuell auch Nüsse oder so etwas, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Das ist doch schon eine ganze Menge und zeigt die Vielfalt, die es mittlerweile im fairen Handel gibt. Wichtige Produkte des fairen Handels neben Schokolade und Kaffee sind heute Bananen, Rosen, Wein, Nüsse oder Trockenfrüchte. Dazu kommen zahlreiche Handwerksartikel, Schmuck und Textilien. Gerade fair gehandelte Textilien waren in den letzten Jahren schwer im Kommen. Als nächstes haben wir die Verbraucherinnen gefragt, was sie in der letzten Zeit an fair gehandelten Produkten gekauft haben.
Ja, immer wieder Schokolade im Drogeriemarkt oder ja, manchmal auch in einem Bioladen. Aber inzwischen gibt es ja Gott sei Dank auch bei Lidl und bei Aldi.
Ach, da bin ich recht faul. Ich gehe zum Basic, der bei uns zum Glück den Lidl ersetzt hat oder die Räumlichkeiten. Und da kaufe ich dann die Sachen, die ich genannt habe.
Kerzen, Schokolade und Gewürze. Das letzte Mal in einem Weltladen in Pasing, ansonsten in Germering oder auch in Lebensmittelketten.
Schokolade kaufe ich ab und zu, weil das gibt es auch in den normalen Supermärkten. Kaffee nicht. Und dann haben wir eine größere Menge an Geschirr, Bambusgeschirr, Fairtrade gekauft. Also wie gesagt, die kleineren Sachen wie Schokolade in ganz normalen Supermärkten Und das Bambusgeschirr und auch Gläser waren dabei, habe ich im Fairtrade-Laden gekauft, beziehungsweise auch in einem so einem Handelskontor, Fairtrade-Handelskontor.
Inzwischen ist es nicht mehr ganz so schwierig, an fair gehandelte Produkte zu kommen. Das wissen auch die Verbraucherinnen.
Supermärkte, auch die großen, Lidl, Aldi, ganz oft Drogeriemärkte, DM, Rossmann, aber natürlich auch die Bioläden. Auch wenn die Qualität da auch nicht immer die allerbeste ist, aber Preise hoch, Qualität nicht immer.
Ich keine. Ich weiß ja jetzt nichts.
Das eine Welthaus und ansonsten wirklich nur die eine Weltläden, die jeder Ortsteil dann selbst hat.
Abgesehen von den normalen Supermärkten auch noch in Bioläden und halt in diesen speziellen Verkaufshandelläden. Und sonst weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Und auf welche Siegel, Zertifizierungen, Labels etc. wird geachtet oder sind bekannt?
Also ich kenne halt das Zeichen, ich glaube auf dem Blatt, Fairtrade.
Ich kenne nur das Fairtrade-Label, muss ich zu meiner Schande gestehen, obwohl es da sicherlich einige mehr gibt.
An sich kenne ich nur das normale Fairtrade-Siegel, was man eben auch irgendwie bei Nahrungsmitteln oder so kennt. Ansonsten kenne ich das Label für Klamotten Armed Angel. Die setzen sich ja schon auch für gute Produktionsbedingungen und auch gute Materialien ein. Ansonsten kenne ich in dem Bereich eher weniger.
Puh, schwierige Frage. Also das ganz normale oder für mich normale Fairtrade-Siegel. Dann GEPA, weiß ich nicht, ob das ein Siegel ist. Wenn ich jetzt gerade an Papier denke, den blauen Engel. Ich glaube, mehr fällt mir. Ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel Klamotten gekennzeichnet sind oder das Geschirr, das wir gekauft haben.
Wer sich über Siegel, Labels und Zertifizierungen informieren möchte, der kann das auf der Internetseite labelchecker.de der christlichen Initiative Romero tun. Die Seite ist ein toller Wegweiser durch das Label-Labyrinth. Dort wird untersucht, wie glaubwürdig 60 gängige Siegel, Labels und Zertifizierungen sind. Jetzt kommen wir zu zwei Themen, die innerhalb der Fairhandelsbewegung zu heftigen Diskussionen und Konflikten geführt haben. Es geht um den sogenannten Mengenausgleich und um Mischprodukte. Dazu müssen wir ein Stück weit ausholen. Im Jahr 2020 gaben die Verbraucherinnen in Deutschland 1,8 Milliarden Euro für Produkte aus fairen Handel aus. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Umsatzrückgang von 2,9%. Das war seit vielen, vielen Jahren erstmal wieder ein Minus. Und Sie können sich sicher denken, warum. Natürlich war das Corona-bedingt. Noch einige weitere Zahlen dazu. Im Durchschnitt gaben die Verbraucherinnen in Deutschland pro Kopf 21,63 Euro für faire Lebensmittel und Handwerksprodukte aus. 78% des Umsatzes wurden mit fairen Lebensmitteln generiert, allein 30% davon mit Kaffee. Wie auch in den Vorjahren wurde der größte Teil des Umsatzes mit Fairtrade gesiegelten Produkten gemacht. 1,45 Milliarden von 1,8 Milliarden. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Produkte mit dem Fairtrade-Siegel häufiger in Supermärkten und auch Discountern verfügbar sind. Soweit mal zu den Zahlen. Und unter diesen Produkten mit dem Fairtrade-Siegel sind gelegentlich auch sogenannte Mischprodukte, bei denen das Fairtrade-Siegel mit einem Pfeil neben dem Siegel gekennzeichnet ist, der auf weiterführende Informationen auf der Rückseite verweist. Edith Gmeiner, Pressesprecherin von Fairtrade Deutschland, erklärt uns jetzt, was ein Mischprodukt ausmacht.
Es gibt natürlich nicht nur Produkte mit einer Zutat, sondern es gibt natürlich auch Produkte, die aus mehreren Zutaten bestehen. Die heißen bei uns die sogenannten Mischprodukte. Und immer wenn dieser Pfeil drauf ist, heißt es zum Beispiel, ja, acht mal bitte auf die Verpackung. Da gibt es mehrere Zutaten, da gibt es zum Beispiel auch Besonderheiten. Vielleicht kann ich da mal drauf eingehen, weil auch bei so einem Mischprodukt, das kann zum Beispiel sein Keks oder auch natürlich die ganz klassische Schokolade, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Und auch da gilt, immer alles, was es Fairtrade gibt, muss auch fair gehandelt worden sein. Also bei einer Schokolade ist es dann zum Beispiel die Kakaobutter, das Kakaopulver, der Zucker und so weiter. Aber natürlich, ich habe es auch gesagt, Bier, also Fairtrade, hat quasi das Mandat für den globalen Süden. Wenn es jetzt aber eine Vollmilchschoki ist, dann ist da ein Vollmilchpulver oder Ähnliches drin. Und das kommt ja nicht aus Ländern aus dem afrikanischen Kontinent oder sonstiges, sondern hier aus der Nähe. Das heißt, für diese Zutaten gilt Fairtrade eben nicht, weil es dafür keinen Standard gibt. Die dürfen aber trotzdem benutzt werden. Das heißt, die erste Regel ist immer, alles, was geht, muss fair gehandelt sein. Und dann dürfen trotzdem noch weitere Zutaten, die es eben nicht Fairtrade gibt, dürfen aber in so einem Mischprodukt eben auch mit drin sein. Und da ergibt sich dann immer dieser Mythos von wegen Fairtrade sei nur 20%. Das stimmt nicht, weil immer alles, was rein kann, soll auch fair gehandelt oder muss auch fair gehandelt sein. Und die weiteren Zutaten dürfen eben anders benutzt werden. Aber der Gesamtmindestanteil am Ende muss dann mindestens 20% sein. Ne? Nehmen Sie einen Keks, da ist dann die Schokolade, Zucker oder Ähnliches sind dann eben fair gehandelt. Aber die Eier, das Weizenmehl, die dürfen eben normal oder quasi konventionell ins Produkt.
Sie haben jetzt Keks und Schokolade gesagt. Welche Produkte betrifft das noch?
Ach, das sind ganz unterschiedliche. Also wir haben genau ganz verschiedene Schokoladen. Wir haben Kekse, wir haben Eis, Brotaufstriche, Müsli und so weiter. Also da gibt es eine ganz breite Palette an verschiedenen Produkten.
Was sagen nun die befragten Verbraucherinnen zum Thema Mischprodukte bei Fairtrade generell? Und wie finden sie es, dass schon vor 10 Jahren der Fairhandelsanteil in Mischprodukten von 50% auf 20% gesenkt wurde?
Also die Senkung gefällt mir nicht, weil das Problem ist ja, dass Fairtrade für die Länder oder für den armen Süden, für Afrika, Asien und so weiter, eigentlich akzeptable Handelsbedingungen schaffen sollte oder könnte. Aber wenn der Anteil von Fairtrade sinkt, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann heißt das, dass bei uns das fertiggestellt wird in irgendwelchen Lebensmittelfabriken oder Klamottenfabriken, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, kaum. Und in den Ursprungsländern, die dürfen bloß die Kakaobohnen ernten oder die Sojabohnen ernten oder die Baumwolle ernten. Und das war es dann schon.
Also eher negativ, würdest du sagen?
Ja, weil das Geld bleibt dann praktisch nicht dort im Land, sondern landet da, wo das, die Endfertigstellung passiert.
Ja, die letzte Frage ist einfach die, dass ich das unmöglich finde. Es geht ja auch um die Umwelt. Und wenn man da schon anfängt, über die Lebensmittel zu kürzen, finde ich das fast skandalös.
Also ich habe das erste Mal das jetzt erst gehört mit den Mischprodukten. Bis jetzt habe ich da nicht so drauf geachtet. Tatsächlich kaufe ich, wenn eher Produkte, wo es dann der hauptsächliche Anteil ist. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das dann so sehr dazu bewegen würde, genau dieses Produkt zu kaufen, wenn das dann anteilig verwendet wird. Ansonsten, ja, finde ich es schon ein bisschen fragwürdig, wenn der Anteil nur noch bei 20% ist, was für einen großen Mehrwert dann dieses Produkt wirklich für mich hätte.
An sich finde ich es nicht schlimm, dass es diese Mischung gibt, vor allem wenn es Produkte sowieso nicht Fairtrade gibt, weil wie sollte man sie sonst herstellen? Und es ist jetzt nicht wie bei Bioprodukten, wo es auch vielleicht um die eigene Gesundheit geht und deswegen kauft man Bio. Deswegen denke ich mir, besser, wenn überhaupt ein Teil Fairtrade hergestellt ist, als gar nichts. Die Kenntlichmachung finde ich schwierig, wenn das so ähnlich aussieht wie das normale Fairtrade-Siegel. Mir persönlich ist das auch noch nie aufgefallen. Das heißt, da wird man eventuell leicht in die Irre geführt und denkt, man kauft ein Fairtrade-Produkt und dabei sind es dann nur 20% oder 30%, was ich dann nicht so toll finde, wenn es ein Produkt gäbe, das mehr Fairtrade-Prozentanteil hätte. Deswegen würde ich mir dann wünschen, dass das besser kenntlich gemacht wird als mit einem kleinen Pfeilchen auf die Rückseite.
Schwierige Frage, das mit den Mischprodukten. Keine der Befragten hatte vor unserer Frage schon von Mischprodukten im fairen Handel gehört. Fairtrade gab bei der Herabsenkung des Mindestanteils von 50% auf 20% an, dies deswegen gemacht zu haben, damit auch Kleinbäuerinnen die Chance hätten, ihre Waren für Mischprodukte zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich zu begrüßen und hat wohl auch funktioniert, wenn man die steigenden Umsatzzahlen von Fairtrade-Produkten in den letzten 10 Jahren betrachtet. Andererseits verhindert wohl die Herabsenkung in der Tat den Anbau und die Produktion von weiteren fair gehandelten Produkten im globalen Süden, wie eine Befragte sagte. Da müsste man glatt im nächsten Jahr eine ganze Sendung dazu machen und sich das mal genauer anschauen. Vielleicht zusammen mit dem sogenannten Mengenausgleich von Fairtrade Deutschland. Auch ein Thema, das zu heftigen Streit in der Fairtrade-Gemeinde geführt hat. Edith Gmeiner, Pressesprecherin von Fairtrade Deutschland, erklärt, was es mit dem Mengenausgleich auf sich hat.
Der Mengenausgleich ist dazu da, dass er Menschen am Anfang der Lieferkette hilft, bei Fairtrade mitmachen zu können. Auch wenn sie zum Beispiel keine Macht oder keinen Einfluss auf die Verarbeitungskette haben. Da gebe ich mal das Beispiel Orangensaft. Brasilien ist zum Beispiel der größte Produzent von Orangensaftkonzentrat. Das ist das, was man hier ja auch am meisten findet, Orangensaft aus Konzentrat. Und es gibt gerade mal, ich meine, 4 Verarbeitungsunternehmen, die aus Orangenkonzentrat herstellen. Das sind also massive Machtkonzentrationen und riesige Verarbeitungsanlagen. Und wenn jetzt da eben die wenigen, es sind im Vergleich zur Gesamtproduktion wenige Fairtrade-Bäuerinnen und Bauern ihre Orangen da abliefern und für diese kleinen Mengen die gesamte Verarbeitung gestoppt werden müsste, die Anlagen gereinigt werden müsste und so weiter, damit da ausschließlich die Fairtrade-Orangen verarbeitet werden, dann wäre das logistisch kaum möglich. Und aufbewahren geht natürlich auch nicht, Orangen sind schnell verderblich. Also erlaubt Fairtrade zum Beispiel bei Orangen, das gilt auch für Kakao und für Zucker, dass diese Rohstoffe mit anderen Nicht-Fairtrade-Rohstoffen zusammenverarbeitet werden. Und das nennt man dann Mengenausgleich. Das heißt, so können die Fairtrade-Bäuerinnen und Bauern bei Fairtrade dabei sein, bekommen die Mindestpreise, bekommen die Prämie. Und anhand von Verträgen wird alles kontrolliert, von Anfang bis Ende, wie viele Mengen wurden verarbeitet, damit es alles auch dann richtig gekennzeichnet wird. Mhm. Im Grunde ist es ein bisschen wie so ein Ökostrom. Wenn ich selber Ökostrom beziehe, kommt aus meiner Steckdose ja auch nicht der Strom von einer speziellen Windkraftanlage. Aber trotzdem trage ich dann zur Energiewende bei und so ähnliches beim Mengenausgleich. Wenn ich also einen Fairtrade-Orangensaft oder eine Fairtrade-Schokolade kaufe, ist vielleicht nicht die spezifische Kakaobohne von der einen Kooperative da drin, aber ich trage durch den Kauf von den Fairtrade-Produkten trotzdem dazu bei, dass es mehr Fernhandel gibt.
Und wie ist es da mit dem Unternehmen, was den Orangensaft verkauft? Darf der dann dieses Fairtrade-Siegel auf alle seine Orangensäfte drucken oder nur auf den prozentualen Anteil, der auch wirklich Fairtrade ist in dieser Lieferung?
Letzteres, genau. Es geht dann eben die gleiche Menge, die quasi als Orangen Fairtrade verkauft wurden und angebaut wurden. Nur diese Menge, die es dann letzten Endes als Orangensaft gibt, darf natürlich auch nur gekennzeichnet werden.
Sie haben jetzt Orangensaft genannt. Welche Produkte gibt es da in diesem Bereich noch mit Mengenausgleich?
Der Mengenausgleich gilt für Orangen, für Orangensaft, für Kakao und für Zucker.
Das heißt, wenn Sie einen fair gehandelten Orangensaft kaufen, in der das Fairtrade-Siegel mit einem Pfeil drauf ist, der soll darauf hinweisen, dass es auf der Rückseite weiterführende Informationen gibt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie einen Orangensaft trinken, in dem keine fair gehandelten Orangen drin sind. Es kann aber auch auf der anderen Seite so sein, dass Sie einen Orangensaft trinken, der aus fair gehandelten Orangen besteht, ohne dass das Fairtrade-Siegel drauf ist. Wie finden das unsere Befragten?
Also bei mir hört sich das schon ein bisschen nach Etikettenschwindel an und vielleicht sollte man die Hersteller, die diesen Etikettenschwindel ja anstoßen, schon ein bisschen unter Druck setzen, dass sie eben das herstellen, auch unter Fairtrade-Bedingungen.
Also ich finde das ja Eulenspiegelei, zwei Produkte miteinander zu vermischen und dann zu behaupten, das sei Fairtrade, das ist fragwürdig. Wenn man die Fabriken oder Orangensafthersteller dazu bringen könnte, auch Fairtrade zu produzieren, wäre das eine Möglichkeit, da ein Level zu finden.
Also ich finde es super kompliziert, wenn an sich ja nicht das drinnen ist, was das Siegel mir eigentlich suggeriert. Klar ist es gewollt so, weil es vielleicht gerade nicht zu handhaben ist, finde ich aber sehr fragwürdig. Also wirklich, wenn, würde ich schon... Wäre für mich schwierig, das dann zu kaufen, wenn ich nur weiß, es ist ja nur anteilig so und an sich ist es einfach nicht das, was es suggeriert zu sein.
Auch hier als Konsumentin ist es mir egal, ob ich jetzt wirklich echte Fairtrade gehandelte Orangen esse oder konsumiere oder nicht. Vom Prinzip der Idee denke ich mir, wenn es im Moment nicht anders geht, denke ich mir, ist das besser, als wenn man es nicht machen würde, weil so überhaupt Fairtrade-Orangen gepresst werden können in Firmen oder weiterverarbeitet werden können. Natürlich stellt sich hier auch die Frage, ob dadurch natürlich auch ein System erhalten bleibt, das schon so ist und nicht total aus oder neu gedacht wird.
Auch da könnte man noch länger darüber diskutieren und wie schon beim Thema Mischprodukte erwähnt, da müsste man sich genauer damit auseinandersetzen und über das Für und Wider sprechen. Das machen wir dann, wie versprochen, nächstes Jahr. Wir machen weiter mit unserer Verbraucherinnenbefragung und verlassen die schwierigen Themen Mengenausgleich und Mischprodukte und fragen, ob der faire Handel beim Weg aus der Armut helfen kann.
denke ich schon, ja.
Informiert habe ich mich da nicht, das muss ich schon gestehen. Aber ich meine, man sollte auf die Bedingungen, unter denen diese Leute arbeiten, gucken. Nicht, dass da wieder irgendwie ein Gebäude zusammenkracht und sonst viele Leute einfach nicht mehr leben und keine Grundlage für ihre Familien haben und so weiter. Hm. Wenn das nicht garantiert ist und man das nicht weiß, dann will man auch die Finger davon lassen.
Ja, ehrlich gesagt, tiefergründig habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich gehe jetzt schon einfach mal davon aus, dass Fairtrade da drin ist, wo es auch draufsteht. Und tatsächlich für mich ist es am wichtigsten im Bereich Kakao und Schokolade, weil da ja ganz viel Mist auch gemacht wird, dass da einfach die Arbeitsbedingungen und auch der entsprechende Preis gezahlt wird. Beziehungsweise auch Thema irgendwie Kokosöl, da ist es ja auch schwierig.
Ich denke schon, dass der faire Handel ein guter Weg ist, um Menschen gerechte Löhne zu zahlen, um Kinderarbeit zu verhindern, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ein eigenes Auskommen zu haben, von dem sie tatsächlich zumindest in Grundzügen leben können. Und ich denke schon, dass fairer Handel auf jeden Fall der richtige Ansatz ist. Schade ist es, dass es den einfach noch nicht so sehr gibt oder es nicht so leicht ist, diese Produkte zu kaufen. Und ich da auch nicht sehe, dass die Politik da so große Anstalten macht, das irgendwie so sehr zu fördern, dass das für die Konsumentinnen leichter ist, so ein Produkt zu erstehen, wenn man nicht in einen von den wenigen Fairhandelskaufläden gehen möchte.
Insgesamt setzte der Einzelhandel in Deutschland 2020 rund 577 Milliarden Euro um. Mit insgesamt 1,8 Milliarden Umsatz ist der faire Handel da noch immer ein Nischenprodukt. Wie könnte sich das ändern, haben wir von den Teilnehmerinnen unserer Umfrage wissen wollen.
Indem man die Herstellungs- oder Ursprungsländer der Ware, der Grundware, zum Beispiel gehen wir ruhig zum Kakao, dabei unterstützt, selber Schokoladen herzustellen, was vielleicht in Afrika schwierig ist, weil die schnell dahin schmilzt. Aber zum Beispiel mal, gibt ja dort auch Kühlwägen, denke ich, oder Kühlschiffe oder sowas.
Ja, man könnte Werbung machen. Es gibt es ja auch im Fernsehen immer Sendungen darüber, dass man darauf hinweist, wie und wo was produziert wird.
Ehrlich gesagt habe ich da keine Antwort drauf. Also ich finde es schon gut, dass es extra Fairtrade Läden gibt, eine Weltläden, wo ich die gesondert auch kaufen kann. Da fällt es mir auch leichter, die dann zu finden, als wenn ich wirklich im normalen Lebensmittelhandel die dann dazwischen habe. Beziehungsweise es gibt auch Läden, die extra Aufsteller dafür haben. Das finde ich auch recht gut. Also ich fände es schon gut, wenn es irgendwie gesondert gekennzeichnet ist oder in einem besonderen Bereich ist, dass ich sie da dann auch ganz bequem und einfach kaufen kann und auch erkennen kann. Definitiv kenne ich auch einige Läden, die das so machen und das erleichtert mir das dann und da kaufe ich die dann auch leichter. Ja. Aber wie das weiter noch irgendwie verbessert werden kann, habe ich keinen konkreten Vorschlag.
Ich glaube schon, dass es was bringen würde, wenn auch die konventionellen Supermärkte mehr Fairhandel verkaufen würden. Auch hier wieder die gleiche Frage, die sich auch bei Bioprodukten stellt, verwässert das dann irgendetwas? Aber ich glaube, es macht es für die Normalkonsumentin einfacher, wenn man nicht in ausgewiesene Läden dafür extra gehen müsste. Und auch vielleicht eine größere Bewerbung, Subventionierung, Unterstützung auf Seiten der Politik würde ich mir wünschen, genauso wie bei Bioprodukten, weil ich nicht sehe, dass das Sache jeder einzelnen Konsumentin ist, sich jedes Mal bei jedem Einkauf so wahnsinnig viel Gedanken zu machen, sondern dass es auch einfach normaler ist, dass man solche Produkte kauft. Und da könnte die Politik vieles für tun.
Und wenn der faire Handel nicht aus der Nische kommt im Kapitalismus, sollte man dann vielleicht das derzeitige Wirtschaftssystem, den Kapitalismus, abschaffen? Also ist fairer Handel im Kapitalismus überhaupt möglich? Und wäre der faire Handel eine geeignete Alternative?
Man kann ja schlecht sagen, das ist eine Ergänzung zum Kapitalismus. Das ist es nicht, sondern es ist eine Alternative. Die andere Frage, die Gegenfrage ist, ist der Abbau von Kapitalismus möglich oder notwendig? Das ist das Nächste. Eigentlich schon.
Oh, ich meine, der Kapitalismus hat viele Nischen, die nur ausbaufähig sind. Also, das müsse man sehen einfach.
Vielleicht kenne ich mich da auch zu wenig aus, was im fairen Handel alles mit Arbeitsbedingungen, also klar, das ist eine gerechte Bezahlung und das alles gibt schon, aber Kapitalismus ist es ja auch nichts Festgeschriebenes. Also von dem her finde ich das ein bisschen schwierig, das eine abzuschaffen und das andere einzusetzen.
Also ich denke, man sieht, dass fairer Handel im Kapitalismus möglich ist, weil er ist ja möglich im Moment. Er beschränkt sich halt auf eine Nische, wie du vorhin schon gesagt hast, dass er umfasst nicht vieles. Ob dadurch vielleicht der Kapitalismus auch noch gefördert, unterstützt oder unterstützt wird, das ist natürlich immer die Frage bei diesen Alternativen, die schon parallel existieren, während es trotzdem noch ein kapitalistisches System gibt.
Und ganz zum Schluss wollten wir noch wissen, ob die Teilnehmerinnen an unserer Umfrage genauso viel mehr, weniger oder keine Fairhandelsprodukte in der Corona-Pandemie gekauft haben.
Da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert in meinem Kaufverhalten.
Nein, habe ich nicht.
Ist gleich geblieben.
Ich habe während der Corona-Pandemie mehr Produkte eingekauft, nämlich das gesamte Geschirrset. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt mit Corona zu tun hatte, ob wir da ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatten, was wir sonst vielleicht zum Essen gehen oder so ausgegeben hätten, oder ob wir mehr Zeit hatten, da rumzustöbern. Das weiß ich nicht. An sich, glaube ich, hat es jetzt bei mir insgesamt nicht so sehr viel in meinem Konsumverhalten geändert, dass es seit jetzt eh schon knapp 2 Jahren eine Pandemie gibt.
Soweit unsere kleine Verbraucherinnenbefragung zum Thema fairer Handel.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
In unserer Verbraucherinnenumfrage haben wir zum Schluss wissen wollen, ob der faire Handel ein Weg aus der Armut ist, ob er eine Alternative zum Kapitalismus ist. Das Verkauf-Handelskontor, ein Großhandel und Weltladen im Münchner Stadtteil Giesing, versteht sich als Keimzelle einer alternativen Wirtschaftspolitik. Einer Wirtschaftspolitik von unten, so steht es auf der Internetseite der Genossenschaft. Was heißt das nun? Sollen also in naher oder ferner Zukunft alle so arbeiten wie das Verkauf-Handelskontor? Oder will man den Unternehmen zeigen, dass es auch anders geht, beziehungsweise der Politik signalisieren, endlich für gerechte Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette zu sorgen? Michael Drexler vom Verkauf-Handelskontor.
Ich denke, es wäre fast vermessen, wenn man sagen würde oder den Anspruch hätte, dass alle so arbeiten wollten wie wir. Das wird in naher Zukunft wohl nicht möglich sein. Ich bin schon sehr froh, dass das Lieferkettengesetz verabschiedet wurde. Es ist ein erster Schritt, aber man muss wirklich darauf achten, dass die internationalen Arbeitsschutzregeln überall eingehalten werden und dass die Produzentinnen und Produzenten Löhne bekommen, von denen sie auch leben können. Da wäre man schon sehr zufrieden, wenn das stückweise realisiert wird.
Michael Drexler vom Verkauf-Handelskontor hat das deutsche Lieferkettengesetz erwähnt. Korrekt heißt es Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es wurde im Juni beschlossen und gilt ab 2023 für in Deutschland ansässige Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten. Das beträfe dann bloß 600 Unternehmen in Deutschland. Ab 2024 würde es dann alle Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten treffen. Das beträfe dann knapp 3.000 Unternehmen. Diese Unternehmen sind ab dann verpflichtet, für die Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards Sorge zu tragen, auch bei ihren Zulieferern im Ausland. Trotz aller Schwächen ist das deutsche Lieferkettengesetz ein wichtiger Schritt hin zu gerechten Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette. Das Lieferkettengesetz muss als nächsten Schritt selbstverständlich für alle Unternehmen gelten, ganz gleich wie groß oder klein. Es muss beinhalten, dass Unternehmen zivilrechtlich haften und dass Unternehmen an ihrer gesamten Lieferkette entlang präventiv und effektiv Beschäftigte und Umwelt schützen müssen. Weniger Beachtung dagegen schenkte die Öffentlichkeit der Neufassung des Gesetzes zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich am 9. Mai dieses Jahres. Damit wurde eine EU-Richtlinie umgesetzt, bei der es darum geht, unlautere Handelspraktiken in Agrar- und Lebensmittelversorgungsketten zu verhindern. Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des Forum Fairer Handel, freute sich jedenfalls, dass beide Vorhaben, das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich und vor allem das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz im Jahr 2021 umgesetzt wurden.
Das war zwar erst nach einem teils unwürdigen Tauziehen zwischen Politik und Wirtschaftsverbänden möglich, aber am Ende ist es geschafft, auch wenn wir mit dem Ergebnis nicht so richtig glücklich sind. Es ist sehr abgeschwächt, aber der erste Schritt für mehr Gerechtigkeit in den Lieferketten ist gemacht und wir können darauf aufbauen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns jetzt weiterhin einmischen in die aktuelle Diskussion für ein EU-Lieferkettengesetz. Es ist ja gerade in der Diskussion, dass das deutsche Lieferkettengesetz als Blaupause für die EU gelten soll. Und das EU-Parlament hatte aber mit großer Mehrheit sich im März für ein starkes Lieferkettengesetz auf EU-Ebene ausgesprochen. Und die Forderungen der EU gehen auch weit über das verwässerte deutsche Gesetz hinaus. Und deswegen ist es eben wichtig, dass die neue Bundesregierung auch die Chance nutzt, um auf EU-Ebene ambitionierte Regeln zum Schutz von Umwelt- und Menschenrechten umzusetzen und eben nicht die verwässerte deutsche Variante dem EU-Parlament und der gesamten EU aufdrängt. Ja, und auch wenn diese beiden jüngst beschlossenen Gesetze noch dringend nachgebessert werden müssen, bestätigen und bestärken sie eben ganz klar die politische Arbeit des Forum Fairer Handel und der Fairhandelsbewegung.
Soweit Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des Forum Fairer Handel. Bleibt abzuwarten, ob diese Gesetze die Unternehmen stärken, die gerechte Arbeitsbedingungen garantieren und die Umwelt schützen. Oder ob im Großen und Ganzen alles beim Alten bleibt. Nämlich, Unternehmen, die den Fokus stärker auf Mensch und Umwelt richten als auf den Profit, sind in unserem Wirtschaftssystem strukturell benachteiligt, wie Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forum Fairer Handel, feststellt.
Das ist nicht nur in der Krise so. Die Krise zeigt es nur deutlich. Der Satz zur Kenntlichkeit entstellt in der Krise kann man da, glaube ich, auch anwenden, dass man eben sieht, zum Beispiel Discounter, die Preise drücken, konventionelle Unternehmen, die Aufträge stornieren, die machen Gewinne in einer solchen Krise, machen sie auch außerhalb der Krisen, aber sie machen sie in der Krise ganz besonders. Es gibt Gewinnsteigerungen von 30% in manchen Bereichen im Lebensmitteleinzelhandel. Und auf der anderen Seite die, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und die, die sich globaler Solidarität verschreiben und diese auch leben, haben entweder Umsatzrückgänge oder bleiben zumindest bei einer schwarzen Null. Diese Schieflage, die ist in dieser Krise, finde ich, noch mal viel, viel deutlicher geworden. Und das gilt es, das ist, finde ich, auch der Auftrag für den fairen Handel, das gilt es zu verändern. Und deshalb müssen wir im fairen Handel auch die politische Arbeit, die Arbeit an der Veränderung von politischen Rahmenbedingungen viel stärker in den Vordergrund rücken, viel stärker auch ausbauen und vielleicht auch mal nicht nur immer auf die Absatzzahlen schielen und uns über 2 oder 3% Absatzzahlen freuen. Wir freuen uns über jedes mehr verkaufte, fair gehandelte Produkt, aber der wirkliche Schwerpunkt, der muss in den nächsten Jahren auf der Veränderung von politischen Rahmenbedingungen sein und im Umbau von unserem bestehenden Wirtschaftssystem zum Wohle für alle, dass es eben ein Wirtschaftssystem ist, das honoriert, wer solidarisch und für das Gemeinwohl arbeitet.
Solidarisch und für das Gemeinwohl arbeiten die Unternehmen im fairen Handel.
Der faire Handel möchte die Partner im Süden der Erde als Partner sehen und nicht als billige Arbeitskräfte. Die Preise sollen so gestaltet werden, dass die Produzentinnen und Produzenten davon leben können, dass sie ein Leben haben, das nicht nur aus Arbeit besteht, sondern auch aus Bildung und aus sozialer Sicherheit.
Michael Drexler vom Verkauf Handelskontor. Ganz kurz auch noch ein Hinweis auf eine Maßnahme der Bundesregierung, die neben dem Lieferkettengesetz hilfreich sein könnte, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und umweltschädliche Produktionsbedingungen zurückzudrängen. Gemeint ist das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, das vor 2 Jahren vom ehemaligen Entwicklungsminister Müller auf den Weg gebracht wurde. Sandra Dusch-Silva von der christlichen Initiative Romero ist beim Grünen Knopf zwiegespalten.
Der grüne Knopf ist ein Standard noch in der Entwicklung. Also Es gibt einige Kriterien, die noch nicht so anspruchsvoll sind und auch eben noch nicht vorangetrieben werden. Dazu gehört existenzsichernde Löhne, Einkommen, was wir ganz wichtig finden, und die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen. Zudem sind gerade die ökologischen Kriterien an einigen Stellen noch nicht ausreichend ausdifferenziert. Man muss natürlich dazu sagen, dass es eben ein Modell ist, was noch in der Entwicklungsphase sich befindet. Also wir hoffen, dass es da noch Verbesserungen geben wird. Aber so zum aktuellen Stand ist es doch insgesamt noch nicht da, wo der grüne Knopf sein müsste, um nachhaltige Wertschöpfungsketten wirklich zu kennzeichnen.
Auch für Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth, ist der grüne Knopf zunächst mal eine gute Initiative, die aber nicht ausreiche.
Das beruhte eben primär auf dieser freiwilligen Mittäterschaft der Firmen. Das ist natürlich wieder in die Hose gegangen. Das heißt, das ist eine extrem durchwachsene Bilanz von diesem grünen Knopf. Das war natürlich auch so, ja, das sollte ein politisches Vorzeigeprodukt werden, weil eines muss ich dem Müller zugutehalten, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit. Er war ein Mensch, der extrem sensibel und aufgeschlossen durch die Welt gereist ist und sich vor Ort ganz viele Dinge angeguckt hat und sehr klar Worte oft gefunden hat für die ausbeuterischen Bedingungen. Und das ist halt sein Versuch gewesen. Das Problem ist, noch ein Siegel, wenn die christliche Initiative Romero in Münster hat ein schönes kleines Heft rausgegeben mit diesen ganzen Kleider und sonstigen Siegeln. Das ist inzwischen unübersehbar geworden. Es gibt ein europäisches Siegel, es gibt verschiedene Siegel, die die Firmen sich selber gegeben haben. Ich glaube, das ist für den Kunden inzwischen ein Dschungel geworden. Und so heißt auch dieses kleine Heft der Dschungel der Siegel. Und der grüne Knopf ist nur ein weiterer, wo in Frage steht, wenn wir keine gesamtstaatliche Regelung haben, wie zum Beispiel das jetzt im Lieferkettengesetz passiert ist, da finde ich einen guten Anfang, das muss man ausbauen, dann haben wir vielleicht ein oder zwei Siegel, auf die man sich auch verlassen kann, die kontrolliert werden, wo auch Instanzen sind, die ein Auge drauf haben, ob die eingehalten werden, die Bedingungen, die man für den Erwerb eines solchen Siegels leisten muss.
Sagt Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth. Sie sehen, es gibt Ansätze wie das Lieferkettengesetz oder den grünen Knopf, um unser Wirtschaftssystem fairer zu machen. Es gibt Unternehmen, die sich dem fairen Handel verpflichtet haben. Die sind noch immer in der Nische. Da müssen sie raus. Helfen wir mit.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und zum Schluss unserer Sendung haben wir noch einen ganz besonderen und nachhaltigen Geschenktipp. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihnen bei einer Diskussion zum Thema Pro und Contra Fliegen die Diskussion um die Ohren fliegt, haben wir hier eine hilfreiche Empfehlung. Das Bullshit-Flügelquartett.
Sie wissen nicht genau, wie Sie das Thema Flugkonsum ansprechen sollen, ohne mit dem moralischen individuellen Zeigefinger zu kommen? Dann spielen Sie doch mit Family and Friends das neue Bullshit-Flügelquartett oder verschenken Sie es. Und hier die Hard Facts zum etwas anderen Flugzeugquartett. Wer die wenigsten Bullshit-Flüge hat, gewinnt. Es gibt zwei Spielvarianten, Quartett oder Pinguin-Style mit Aktionskarten und Ja-Aber-Diskussionsoption. Das Spiel besteht aus 55 Karten inklusive Spielanleitung. Mit dem Spiel soll vermittelt werden, dass Flugverkehr vor allem ein Gerechtigkeitsproblem hat. 1% der Weltbevölkerung verursacht 50% der Flugemissionen, während über 80% der Menschheit noch keinen Flieger von innen kennt. Welche Flüge sind in Zeiten der Klimakrise noch legitim und welche gehören abgeschafft? Wer profitiert, wer verliert? Mit dem Spiel wird versucht, nicht nur die individuelle Flugentscheidung zu hinterfragen, sondern auch die dahinterliegenden Strukturen sichtbar zu machen und zu kritisieren. Bestellbar unter www.amBodenbleiben.de.
Am Boden bleiben ist eine aktivistische Gruppe in Deutschland, die für drastisch reduzierten Flugverkehr, enkeltaugliches Reisen und eine lebenswerte Zukunft eintritt. Über Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. In der 8. und letzten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen, Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels haben wir vor allem mit Verbraucherinnen über den fairen Handel gesprochen. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.